Ja, von mir auch schönen guten Morgen. Das, was wir gerade gehört haben, das hat mich auch gerade echt innerlich bewegt. Und trotzdem versuchen wir jetzt, einen Bogen zu schlagen. Und zwar wollen wir gleich aus dem Lukas-Evangelium über den neuen, der reiche Kornbauer hören. Aber vorher möchte ich, bevor ich den Text lese, uns so ein bisschen mit hineinnehmen, was ist überhaupt Landwirtschaft? Wer hat schon mal in der Landwirtschaft oder bei einem Bauer mitgeholfen und gearbeitet? Ja, sind ja doch einige. Sagen wir mal, für die, die es noch nicht gemacht haben, erkläre ich so ein bisschen, dass das echt eine ganz schön heftige Arbeit ist, was die leisten müssen. Also als ich 13 war, da gab es so diese typischen Kartoffelferien, nannten wir das bei uns, die Herbstferien. Und dann mussten wir morgens um 7 Uhr raus. Ich wollte natürlich auch so ein bisschen Geld dabei verdienen, das war ja nicht ganz selbstlos. Und dann sind wir da morgens um 7 Uhr raus, ziemlich kalt, so im Herbst, so 7, 8 Grad und dann ab aufs Kartoffelfeld. Und dann gab es da so der Traktor, der ist dann da durchgepflügt mit so einem Pflug und hat die ganzen Kartoffeln dann da rausgeholt und wir dann entweder auf den Knien oder gebückt, da wirklich 8 Stunden die Kartoffeln in so einen Korb rein, von einem Korb in so einen Sack und die starken Männer haben dann den Sack auf den Hänger getragen. Und dann gab es abends meistens so eine kleine Premiere, wenn wir dann so fertig waren, dann gab es so ein Feuer, da haben wir Kartoffeln gemacht und Würstchen. Aber es gab auch eine Premiere, so ein kleiner Pokal, den der Bauer immer fertig gemacht hat. Und da hat dann immer gesagt, wer die dickste Kartoffel sammelt am Ende des Tages, der kriegt nochmal zusätzlich 5 D-Mark. Das war für uns richtig viel Geld. Naja, und dann hast du gesammelt und wenn er dann so eine Kartoffel hat, sie hast du schön zur Seite gelegt und wenn du noch eine größere Kartoffel gefunden hast, hast du die in den Sack getan und die gesammelt. Und am Ende des Tages kamen dann alle zusammen und hast teilweise solche Kartoffeln gehabt. Aber das Kuriose oder das Ding war, dass auf dem Pokal drauf stand, der dümmste Bauer findet die größte Kartoffel. Komischerweise habe ich nie die größte Kartoffel gefunden. Das war so eine Sache. Und das andere ist, wir haben auch Heu gemacht. Da war ich aber schon ein bisschen älter, da musste ich ein bisschen kräftiger sein. Und dann haben wir Heu gemacht und da gab es solche Ballen. Und die musste dann mit der Heugabel so hoch hieven, so 4 Meter hoch. Und das haben dann die Leute, die dann in dem Heuwagen waren, dann auch angenommen. Und das war auch echt eine Knüppelarbeit. Also wirklich, wenn ich so mal durch die Landschaft war, heute Morgen habe ich auch gedacht, die ganzen Wiesen sind abgemäht. Was das echt für eine Arbeit ist, das kriegen wir gar nicht so mit. Wir kaufen schön im Laden unser Cornflakes oder unser Brot oder unser Mehl, aber was da an Arbeit hintersteckt, das ist uns manchmal gar nicht so bewusst. Und das war auch zu Jesu Zeiten so. Die, die dann die Landwirtschaft betrieben haben, die im Grunde das Volk versorgt haben mit Korn, mit Weizen, die haben ganz schön geackert. Und wenn die dann alles schön in den Scheunen hatten, was kam dann? Dann kamen die Römer oder die Soldaten von dem König. Und dann haben die auch ihren Anteil eingefordert. Heute würden wir sagen, das sind Steuern. Die haben im Grunde genommen die Steuern eingetrieben. Wer hat schon mal seinem Kind versucht, was so 5, 6 Jahre ist, versucht zu erklären, was sind Steuern? Keiner. Okay, ich gebe euch mal einen Tipp. Doch, da hinten der Robin. Ich gebe euch mal einen Tipp, wie ihr das erklären könnt. Ihr nehmt eine Milchschnitte, beißt 40% ab und gebt es einem Kind. Und wenn das Kind dann anfängt zu heulen, dann könnt ihr sagen, Kind, jetzt hast du verstanden, so geht's mir auch immer. Das mal dazu, um einfach mal zu erklären oder ein bisschen mit hineinzunehmen, die Zeit, die es damals gegeben hat, gewesen ist, was Landwirtschaft ausgemacht hat. Und jetzt lese ich aus Lukas 12, ab Vers 16, wer gerne mitlesen möchte. Und er sagte ihnen ein Gleichnis und sprach, es war ein reicher Mann, Mensch, dessen Feld hatte gut getragen. Und er dachte bei sich selbst und sprach, was soll ich tun? Ich habe nichts, worin ich meine Früchte sammle. Und sprach, das will ich tun, und ich will meine Scheunen abbrechen und größere bauen, und will darin sammeln all mein Korn und meine Vorräte. Und will sagen zu meiner Seele, liebe Seele, du hast einen großen Vorrat für viele Jahre. Hab nun Ruhe, iss, trink und haben guten Mut. Aber Gott sprach zu ihm: Du Narr, diese Nacht wird man deine Seele von dir fordern. Um wem wird dann gehören, was du angehäuft hast? So geht es dem, der sich Schätze sammelt und ist nicht reich bei Gott. Ich möchte so den Kornbauer so ein bisschen aus unterschiedlichen Richtungen mal betrachten und uns dann auch am Ende so ein Stück herausfordern in unserem persönlichen Leben zu unserem Gott. Was will eigentlich überhaupt Jesus hier deutlich machen? Reichtum, Habgier und Geiz liegen, glaube ich, sehr aneinander. Das kennen wir auch. Und somit auch Hochmut und Egoismus. Und da komme ich gleich später noch mal ein bisschen drauf zurück. Also warum klagt Jesus eigentlich den Kornbauer an und was hat er eigentlich so falsch gemacht, dass er sterben muss? Also die Geschichte gelesen habe, also ich kenne die schon eigentlich länger und jedes Mal habe ich gedacht, meine Güte, das ist aber echt eine harte Strafe für so eine Aussage. Für jemanden, der wirklich viel geleistet hat, der am Ende gesagt bekommt, du Narr, heute werde ich deine Seele von dir fordern, heute wirst du sterben. Aber der wird da nichts davon haben. Also was hat er eigentlich falsch gemacht? Ich habe gedacht, Gott ist ein sehr konsequenter Gott. Gott ist nicht jemand, der mit sich verhandeln lässt. Aber er ist auch ein sehr barmherziger Gott. Aber wir kennen auch aus der Bibel verschiedene Begegnungen, wo Gott so konsequent gewesen ist, dass Menschen sterben mussten für ihre Tat oder für ihr Handeln. Nehmen wir zum Beispiel Ananias und Sapphira. Warum? Weil sie im Herzen betrogen haben. Sie haben ihr Acker verkauft und so getan, als ob sie alles weitergeben an die Notdürftigen. Und in Wirklichkeit haben sie ihren Anteil behalten. Sie hätten noch gar nicht ihren Acker verkaufen brauchen. Das lesen wir in diesem Kapitel. Sie hätten gar nicht verkaufen müssen. Sie hätten auch gar nicht ihren Anteil weitergeben müssen. Aber sie haben so getan, als ob sie alles weggegeben haben, um gut dazustehen. Um zu sehen, schaut euch die beiden mal an, was ihr für die Notdürftigen tut. Und das wurde durchschaut. Und Gott, was hat Gott getan? Er hat ihr Leben gefordert. Erst an Ananias und an dieser Sapphira, die in die gleiche Kerbe reingehauen hat wie ihr Mann. Genauso betrogen und gelogen hat. Oder nehmen wir einen Usa im Alten Testament. Der hat es auch gut gemeint. Und da habe ich auch gedacht, wie kann eigentlich Gott so brutal sein, den Usa das Leben zu nehmen, obwohl er doch eigentlich nur die Bundeslade festhalten wollte, weil die am Wegrutschen war. Er wollte sie so eigentlich sichern. Und was tut Gott? Gott nimmt Usa direkt das Leben. Warum? Weil Gott ganz klar vorher gesagt hat, niemand darf diese Bundeslade berühren. Die ist so heilig und wer die berührt, der muss auf der Stelle sterben. Und das hat Gott getan. Und daran sehen wir, dass Gott in diesen Dingen sehr konsequent ist. Der lässt nicht rechts oder links gerade sein und die Kurven, sondern er ist sehr konsequent. Und im Vergleich zum Kornbauer sind die sehr ähnlich. Der Kornbauer, der sagt am Ende, iss, trink und hab guten Mutes. Und würden wir vielleicht anders entscheiden? Würden wir vielleicht sagen, naja, hätte ja vielleicht gereicht, dass er die Scheunen abbrennen ließ. Oder dass er schwer krank wird. Gott ist da ganz konsequent. Und ich möchte noch ein Beispiel bringen, was Reichtum tatsächlich manchmal auch an Veränderungen bringt. Rockefeller zum Beispiel. Rockefeller war einer der reichsten Männer, die es überhaupt mal gegeben hat. Zu seiner Zeit, das war so Ende 1800, da hat er roundabout ungefähr 900 Millionen US-Dollar gehabt. Und wenn man mal das umrechnen würde zu dem, was man heute davon kaufen könnte, wäre er heute auch der reichste Mensch. Man hat ungefähr umgerechnet, der hätte heute zwischen 260 und 300 Milliarden US-Dollar. Eigentlich eine unvorstellbare Summe. Ich weiß gar nicht, wie viele Nullen. Ich habe mir nicht die Mühe gemacht, wie viele Nullen das hat. Aber eine unvorstellbare Summe. Und Rockefeller, der stand schon sehr, sehr stark auch in der Kritik, in der Öffentlichkeit, weil er eben auch durch bestimmte Dinge eben auch an dieses Geld gekommen ist. Er hat viel mit Öl gehandelt und das war natürlich auch naturschädigend und er hat auch viele Menschen ausgebeutet. Aber was man dazu sagen muss, ist, er ist aufgewachsen bei einer sehr treuen und gläubigen Mutter. Der Vater, der war immer unterwegs, der hat auch viel betrogen, der hat die Menschen hintergangen. Aber die Mutter war sehr gläubig und sie hat ihn im Grunde genommen auch gläubig erzogen in einer Baptistengemeinde. Und er musste hart auch arbeiten. Und als er schwer krank wurde, aufgrund auch von diesen Ereignissen, aufgrund diesen Druck von der Öffentlichkeit, ist er sehr krank geworden. Und er lag auch fast im Sterben. Und dann hat er gesagt, ich möchte gerne mit dem Pfarrer sprechen. Dann ist der Pfarrer zu ihm gekommen. Und dann hat der Rockefeller den Pfarrer gefragt, was muss ich tun, damit ich wieder gesund werde, damit meiner Seele gut tut? Und dann hat der Pfarrer gesagt, du musst von deinem Besitz abgeben können. Gründe irgendwelche Stiftungen. Und dann hat der Rockefeller auch irgendwelche Stiftungen gegründet, jede Menge Stiftungen, die heute auch sogar noch bekannt sind, irgendwelche Foundations. Ich habe mich selber mit diesen Stiftungen noch nicht so befasst, aber die sollen eine Menge bewirkt haben. Und trotzdem war er in der Öffentlichkeit immer noch nicht so beliebt und trotzdem ist seine Krankheit nicht ganz weggegangen. Aber dieser Mann wurde 97 Jahre alt und hat auch durch sein Leben eine ganze Menge bewirkt. Also Reichtum kann man auch für etwas Gutes nutzen. Reichtum ist im Grunde genommen schädlich, wenn man alles für sich behält. Wenn jeder nur darauf achtet, dass es ihm gut geht. Und wenn wir durchlesen mal, und deswegen habe ich das auch vorhin so betont, als ich die Stellen gelesen habe, es ging immer nur um ich. Ich, 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 nochmal ich und meins. Dass meiner Seele gut tut. Und ich habe das alles getan. Und das ist das, was eigentlich Gott auch anklagt. Und wenn man noch schaut, er hätte ja auch eigentlich diese Scheunen, diese seine kleinen Scheunen, hätte er einfach ein bisschen vergrößern können. Aber nein, er muss alle seine Scheunen abreißen. Und was tut er? Er baut große Scheunen hin. So große Scheunen sehr wahrscheinlich, dass das die Nachbarn oder die in dem Dorf gewesen sind, alle sehen konnten. Riesengroße Scheunen, wo er all seinen Saatgut reinlegen konnte. Und das ist typisch, ist der Mensch. Der war schon immer so. Der Turmbau zu Babel, groß, am besten in Richtung Himmel. Und dadurch haben wir die Völkerverständigung. Oder auch das Wirrwarr. Wir haben heute Englisch, wir haben Französisch, Italienisch. Wir haben Sächsisch. Wir haben alles Mögliche. Aber wir können uns zum Glück heute hier gut verständigen. Aber nehmen wir mal heute diesen Burj Khalifa, der in Dubai ist. 828 Meter hoch. Ich weiß gar nicht, wenn man unten steht und hochguckt, ob man überhaupt die Spitze sehen würde. Aber das ist der Mensch. Und der Mensch, der plant noch einen größeren Turm. Und zwar ist das dieser Jeddah Tower oder auch als Kingdom Tower bekannt. Und den sind sie gerade am Umbauen und der soll 1000 Meter hoch werden. Und das Kuriose ist eigentlich da drin, da steht im Grunde unter, das ist so ein großer Sockel, der da hingesetzt worden ist, und da steht als Überschrift Wettlauf zum Himmel. Und das hat mich total erschrocken, wo ich gedacht habe, das ist aber genau das Typische, Richtung Himmel. Als ob wir in den Himmel uns durch so ein Riesenmonument in den Himmel hineinversetzen könnten. Das ist der Mensch. Aber geht es uns auch nicht manchmal so, dass wir, wenn wir etwas getan haben, dass wir uns selber aus die Schulter klopfen, so wie der Kornbauer, der hat seine Scheunen voll gemacht und klopft sich auf seine eigene Schulter. Wer kennt das von uns nicht? Wenn wir irgendwas getan haben, worauf uns stolz sind, dann klopfen wir auf unsere Schulter und denken, hast du gut gemacht. Und wenn wir noch von dem anderen eine Bestätigung bekommen, fühlen wir uns noch besser. Wer tickt nicht so? Mal Handzeichen. traut sich keiner. Habe ich mir schon gedacht. Dann hätte ich mich nachher geschnappt und mal mit dem ernstes Wort gesprochen. Aber ich will da auch so ein Stück aus meiner Geschichte erzählen, was das so typisch klassisch ist, was ich nie vergessen habe. Ich war, wie die meisten wissen, habe ich Schreiner gelernt. Und dann waren wir auf einer Baustelle und wir haben ein riesengroßes Altersheim ausgestattet. Am Anfang musste ich in meiner Lehre 3000 Meter Fußleiste anbringen und alles Mögliche dann tun. Und irgendwann dann kamen wir mal zum Ende. Und das Einzige, was ich noch machen musste, ungefähr in 80 Zimmern, so kleine Türstopper hinter die Tür setzen, damit, wenn du die Tür aufmachst, die Türklinke nicht so gegen die Wand schlägt. Mein Meister hat mir das gezeigt und meinst, das kriegst du hin. Ich habe gedacht, ja, das kriege ich schon hin, glaube ich schon. Und ich fröhlich drauf losgelegt, die Türstopper dran gemacht. Und so nach 10 Stück kam der Meister und funktioniert's. Ich dachte, ja, alles gar kein Problem, kriege ich hin, gar kein Thema, ist eine Kleinigkeit. Der war kaum auf dem Raum raus. Ich setzte Bohrer an und auf einmal ein Riesenriss quer durch den Raum. Und ich gucke auf den Bohrer, da war so ein Knäuel Wolle über dem Bohrer. Das war vom Teppich. Was mir keiner gesagt hat, ist, dass das Schlingenware war. Und auf einmal, wenn man irgendwie so einen ganz kleinen Faden davon erwischt, dann ribbelt sich der ganze Teppich auf. Das heißt, quer durch den Raum war auf einmal so ein Riesenriss. Ich, oh nein, was mache ich jetzt? Jedenfalls, ich habe dann ungenommen versucht, Leim reinzutun, die Wolle da reinzutun, aber das sah dann noch schlimmer aus. Also was muss ich machen? Oh nein, mein Meister Bescheid sagen. Aber was der zu mir gesagt hat, das will ich euch jetzt hier nicht wiederholen. Aber das hat mich gezeigt damals und ich glaube, das hat mich auch so ein bisschen geprägt, dass man nicht nur so hochmütig ist und das kriege ich schon hin und alles gar kein Thema und ich klopfe mir auf die Schulter, sondern dass man immer daran rechnen muss, irgendwas passiert und ich werde auf den Boden der Tatsachen geholt. Und das habe ich immer wieder in meinem Leben erlebt. Wem geht es nicht anders so? Und in diesem Sinne kann man auch, glaube ich, sehen, mal von einem anderen Blickwinkel aus gesehen, sind wir nicht alle reich? Reich an Geld, reich an Gütern, an Besitz, reich an Kindern, könnte man die TÜVs gerne nehmen, ihr seid reich an Kindern. Silvia, du schüttelst den Kopf, das ist reich, ihr seid reich geschenkt. Oder auch reich an Zeit. Und wie gehen wir damit eigentlich um? Und ich möchte uns heute bitten, dass wir nicht mal an den rechten oder linken Nachbarn, an den Vordermann oder an den Hintermann denken. Das geht sehr schnell. Wenn man über diese Themen nachdenkt, reich an Geld, an Besitz, an Kindern, an Zeit, wo man ganz schnell über den anderen denkt, der muss mal jetzt gut zuhören. Nee, dass man für sich selber mal innehält, und mal für sich überlegt, wo bin ich eigentlich reich? Ich gebe uns mal einen kurzen Moment Zeit, innezuhalten und mal zu überlegen, wo bin ich eigentlich reich? Nur mal darüber nachzudenken, wo bin ich reich? Gut, jetzt haben wir überlegt, wo bin ich reich? Kommt auf den Blickwinkel an. Und jetzt überlegen wir eigentlich mal, jetzt wollen wir mal drüber nachdenken, was mache ich damit? Was mache ich mit dem Reichtum, den Gott mir gegeben hat? Können wir auch mal kurz drüber nachdenken. Jetzt können wir auch mal drüber nachdenken, was gebe ich meinem Herrn an Geld, an Fähigkeit oder auch Zeit? Oder eben auch meine Kinder oder meinen Ehepartner, meine Verwandtschaft, an Freunden. Wo gebe ich das, was mir Gott geschenkt hat, auch ein Stück wieder zurück? Vielleicht wie eine Mutter sagen kann oder ein Vater, Herr, du hast wie damals die Mutter, die gesagt hat, Herr, du hast mir dieses Kind geschenkt und ich gebe es wieder zurück. Das war der Samuel. Was geben wir tatsächlich dem Herrn wieder zurück? Und ist es genug? Wie schnell sagen wir, oh, ich glaube, ich habe jetzt keine Zeit mehr. Oder ich habe doch genug getan. Ich habe dies und jenes getan. Das muss doch mal reichen. Jetzt sind doch mal andere dran. Wie schnell denken wir so nach? Und wie schnell verurteilen wir über unser Denken andere Menschen? Und verlieren uns selber aus dem Blick von unserem Herrn. Wo passiert mir das eigentlich? Mir passiert das, muss ich sagen, leider. Und das beschämt mich auch manchmal. Wenn ich vor meinem Herrn trete und sage, es tut mir leid. Da ist eigentlich noch mehr drin. Und da, wo ich den anderen verurteilt habe, wo ich über ihn geredet habe, vielleicht sogar schlecht geredet habe, da muss ich eigentlich zu meinem Herrn hingehen und sagen, das tut mir leid. Und verändere mich auch darin. Und zeige mir das auf, was ich noch tun könnte. Ich möchte uns jetzt auch noch mal ein Stück Zeit dafür geben, darüber nachzudenken, wo habe ich über andere Menschen geurteilt und über nachzudenken, wie sieht mein Herr mich eigentlich? Sieht mich mein Herr wirklich so, Michael, du tust genug? Oder sieht mein Herr mich eigentlich darin, du könntest noch mehr machen? Ich glaube, das war das heute Morgen jeder Einzelne für sich in dieser kurzen Zeit gar nicht selbst beantworten kann. Und das wünsche ich mir, dass wenn wir heute nach Hause gehen und wenn wir heute einen Moment Zeit der Ruhe haben, dem es möglich ist. Und das wünsche ich für mein persönliches Herz. Ich werde heute die Ruhe haben, weil meine Frau wird nachher arbeiten gehen. Meine Tochter wollte heute wegfahren und dann habe ich auch die Zeit der Ruhe. Und dass ich diese Zeit der Ruhe auch nutze, nicht irgendwie versuche, mit verschiedenen anderen Dingen abzulenken, sondern mich auch wirklich ganz persönlich hinsetze, meine Knie beuge vor meinem Herrn und sage, was möchtest du von mir? Und das wünsche ich dir, das auch, dass du das kannst, dass du auch diese Zeit, diese Ruhe, diese Begegnung mit deinem Herrn, dass du die wirklich suchst und dass du sie findest und dass du auch eine Antwort darauf bekommst. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir wirklich ehrlich zu uns selber sind, nicht ehrlich zu dem anderen oder für den anderen ehrlich sind, sondern nur für uns persönlich selber, merken wir auch, dass wir ganz schnell mit unserem Denken, das, was wir eigentlich für unseren Herrn tun, an unsere Grenzen kommen. Und wenn wir unseren Herrn betrachten, dann zeigt er uns absolut auf, absolut, in seiner absoluten Vollkommenheit und in seiner absoluten Konsequenz, dass er alles gegeben hat. Ihm gehört alles. Ihm gehört alles, was wir haben. Den ganzen Reichtum dieser Welt gehört ihm. Ihm gehört unser Besitz. Ihm gehören unsere Kinder. Ihm gehört unser Partner, unsere Freundschaft, Ihm gehört unsere Gemeinde. Ihm gehört alles, auch die Zeit. Und hat er das für sich behalten? Nee, er hat alles gegeben. Alles gegeben, damit wir alles haben. Und als ich diesen Satz aufgeschrieben habe, da kam es mir echt den Rücken runter. Ihm gehört alles und er hat uns alles gegeben. Das muss man sich mal zergehen lassen. Das muss man sich mal im Kopf wirklich mal durchdenken, was das bedeutet. Er hat alles gegeben, er hat alles aufgegeben. Also ich weiß nicht, wie es wirklich ausgesehen hat, wie er bei seinem Vater war. Aber es muss absolut himmlisch sein. Es muss perfekt sein. Und er hat dieses verlassen, um uns alles zu geben. Er ist dabei, jetzt gerade in diesem Moment, vielleicht meine Wohnung, vielleicht deine Wohnung, fertig zu bauen. Das hat er uns versprochen. Er hat sein Leben gegeben. Mit allem, was er hatte in seinem Leben. Er hat jeden Schmerz, den wir uns vorstellen können. Und wenn ich das gerade vom Tobi gehört habe oder das auch aus meinem Leben selber kenne, was Schmerz bedeutet, das hat er auch erlebt. Kein bisschen weniger. Sondern er hat das vielfach mehr erlebt, als wir uns vorstellen können. Das hat er auf sich genommen. Das haben wir in der ersten Stunde nochmal so ein Stück auch aufgegriffen. Und er hat alles gegeben, sein ganzes Leben, all das, was er hatte, hat er aufgegeben. Er ist hier runtergekommen, um uns alles zu geben. Und das finde ich so erstaunlich. Und das wünsche ich mir, dass wir darüber auch nochmal als Gemeinde nachdenken können. Dass wir uns nicht darauf ausruhen, dass vielleicht der eine oder andere dies oder jenes tut. Sondern dass ich wieder darüber nachdenken kann, wo kann ich im Reich Gottes, in der Familie Gottes, als Gemeinde, wo kann ich mich einbringen, dass wir uns nicht ausruhen darauf, ich mache doch dies oder jenes. Sondern dass wir wirklich darüber nachdenken können, wo kann ich unterstützend sein? Und wo kann ich etwas mit hineinlegen in unsere Gemeinde hinein, dass wir auch den anderen, der draußen ist, der keine Beziehung zu unserem Herrn hat, wo kann ich mich damit einbringen? Und dass ich mich nicht zu schade fühle oder auch nicht zu klein oder zu groß oder zu ängstlich oder nicht wortgewandt. Oder. Wir kennen so viele Tausende von Ausreden. Ich habe keine Zeit. Ich habe dies und jenes zu erledigen. Ich muss noch das und jenes tun. Morgen fahre ich in Urlaub. Morgen oder übermorgen oder im Juni fahre ich zu meinem Kind, was ein Kind kriegt. Natürlich sind das alles Dinge, die auch berechtigt sind, worüber wir uns auch freuen können. Und wo wir dem anderen das ja auch gönnen, das ist ja gar nicht so, dass wir jetzt sagen, nein, 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 das darfst du nicht tun. Du musst nur für den Herrn da sein. Darum geht es gar nicht. Nicht wie Ananias und Sapphira, die vor der Gemeinde so getan haben, als ob sie alles geben, aber in Wirklichkeit ihren Anteil selber behalten wollten, damit ihnen es auch gut geht. Wir dürfen ehrlich sagen, Ich möchte auch, dass es mir gut geht. Das können wir doch dem Herrn doch auch sagen. Wir können dem Herrn doch bitten um diese Dinge, um Gesundheit, um die Dinge, die wir manchmal nicht in der Hand haben, unvorhergesehene Dinge. Wir dürfen ihn doch bitten. Wir dürfen ihn doch bitten, dass meinem Herzen doch gut geht. Und das ist doch auch Jesu Wunsch, dass uns gut geht. Er wollte auch, dass seinen Jüngern gut geht, als er mit denen unterwegs war. Der hat doch nie gesagt, das darfst du nicht essen. Du musst jetzt hungern. Das hat er doch nie gesagt. Das lese ich jedenfalls nirgendwo im Wort. Sondern er hat immer gesagt, nehmet und esset. Er hat sie versorgt. Und als die Volksmengen versorgt worden sind, da hat er auch nie gesagt, versorgt die und ihr dürft davon nichts essen. Mit Sicherheit durften die davon genauso essen. Die durften auch dann teilhaben an den schönen Dingen des Lebens. Aber was ich auch in der Predigt darüber nachgedacht habe, ist, Was gebe ich davon ab? Habe ich mein schönes eigenes Heim, mein Garten, wo ich richtig viel investiere, wo ich abends knülle im Bett liege, mir die Knochen wehtun und sagen, jetzt habe ich schön? Oder sagen wir, weil ich so schön habe, weil mir Gott das geschenkt hat, lade ich Menschen zu mir ein. Und die sollen daran teilhaben, an dem, was Gott mir gegeben hat. Oder ruhe ich mich aus, setze mich in meinem Garten, schön allein, höre die Vögel zwitschern, der Bachlauf läuft vielleicht und erfreue mich alleine daran. Oder teile ich daran. Und so ist das mit ganz, ganz vielen Dingen so meines Lebens. Und das fängt dabei an, im Garten, im Haus, und das hört auf in der Zeit, die ich Gott weitergebe. Und dass ich rausgehe und dass ich dem anderen einlade, der vielleicht keine Beziehung zu unserem Herrn hat. Und dass ich über Freundschaft, über Beziehung ihm das weitervermitteln kann. Nicht so aufgedrückt, nicht so mit dem Holzhammer. Vielleicht ist auch manchmal nicht schlecht mit dem Holzhammer. Manchen tut das auch gut. Aber dass ich über eine gute Beziehung und über ein Vorbild meines Lebens den Menschen darin begegnen kann. Und nicht so niedergedrückt und nicht so gezwungen, sondern mit Freude. Und dass ich den anderen Bruder oder Schwester, die neben mir sitzt, mit dabei motivieren kann, dazu motivieren kann, mitzumachen. Und nicht, mach du mal, du kannst vielleicht besser reden oder du hast dies besser oder du kannst das besser. Mach du das mal. Ich habe noch zu tun. Nee, dass wir ganz persönlich, und das wünsche ich mir so für heute, und das war mein Wunsch auch, als ich da gebetet habe am Ende, als ich die Predigt fast fertig hatte, uns mit hineinzunehmen für diese Woche, für die kommende Woche, die vor uns liegt. Dass wir natürlich beten für den Iran, für die Geschwister, die verfolgt werden, für Tobi oder Helmut oder Katha, wie sie auch alle heißen, die Nöte haben. Aber dass wir in der persönlichen Beziehung zu unserem Herrn und dass wir ihm wirklich begegnen und das nicht mal eben so abschließen, mal eben kurz, hey Jesus, komm, sag mir doch, was ich zu tun habe und dann gehe ich meinen Weg und gucke vielleicht Fußball. So, dass ich wirklich innehalten kann. Und wenn wir im Zweiergespräch vielleicht sind, dass wir dem anderen sagen, hör mal, was denkst du denn darüber? Was denkst du denn darüber, was wir vielleicht gemeinsam tun können, wo wir uns verändern müssen? Wo wir nicht dabei stehen bleiben und uns ausruhen, das, was wir tun. Und dass der Herr nicht am Ende zu mir sagt, du Narr, was hast du eigentlich mit deiner Zeit getan? Und da kommen wir auch wieder zurück so ein bisschen auf die anderen Gleichnisse, die wir gehört haben, wie der Sascha das gesagt hat, über die Talente. Oder nehmen wir den reichen Jüngling, der traurig nach Hause ging. Der ging doch nicht traurig nach Hause, weil er sein Geld behalten hat, sondern er wusste eigentlich, was er tun müsste. Der reiche Jüngling ging doch nicht weg, weil er nicht den Mut hatte, oder weil er so reich war. Oder weil er Angst um sein Reichtum hatte. Nee, er ging weg, weil er traurig war. Weil er sich nicht auf das einlassen konnte, was der Jesus ihm eigentlich angeboten hat. Und er ging auch eigentlich traurig nach Hause, weil er es nicht schaffte, das umzusetzen, was an Möglichkeiten er eigentlich hätte. Jesus hat ihm das ewige Leben dadurch angeboten. Aber er hat es nicht genommen. Und was bietet mir Jesus eigentlich an? Sagt der Herr Jesus denn, wenn ich das und das tue, dann wirst du gar keine Zeit mehr haben. Dann wirst du nur noch müde und kaputt sein. Ich glaube, dass wir eine tiefe Freude darin erleben werden, wenn wir uns darauf einlassen und nicht traurig nach Hause gehen. Und lasst uns herausfordernd sein, miteinander, als Gemeinde, als Geschwister, und dass wir das tun, was der Herr von uns verlangt. Das wünsche ich mir zutiefst. Und ich bete noch, wenn es möglich ist, dazu aufzustehen. Jesus, und das wünsche ich mir sehr, dass wir nicht am Ende unseres Lebens angekommen sind und wir auf einmal von dir hören müssen, du Narr, was hast du eigentlich getan mit deiner Zeit, mit dem, was ich dir gegeben habe, sondern dass wir wirklich darüber nachdenken dürfen, dass ich darüber nachdenken kann, wirklich in einer ganz persönlichen Beziehung zu dir, was ich tun soll oder auch was ich lassen soll. Und da danke ich dir dafür, dass du dieses Reden hörst und dass du auch etwas bewirken wirst, wenn wir es ehrlich meinen. Und so danke ich dir dafür, Jesus, dass du alles hattest, was wir uns nur vorstellen können und was über unsere Vorstellung auch hinausgeht. Und du hast alles gegeben. Du bist auf diese Welt gekommen und hast dein Leib zerschlagen lassen. Du hast dich verspotten lassen. Und deine Seele war betrübt über das, was du hier angetroffen hast. Und genau dafür bist du gestorben. Und genau dafür hast du alles weggemacht. Und genau dafür bist du auferstanden. Und genau dafür baust du für uns die Wohnung und hältst das für uns bereit, weil wir deine Kinder sind. Und so danke ich dir auch dafür, dass du zu uns redest und dass du in der persönlichen Beziehung zu uns auch etwas bewirken möchtest in dieser Welt, was so oft so gottlos geworden ist, was nur noch auf sich bedacht ist, nur noch sich im Blick hat, jeder Einzelne. Und dass wir als Christen ein gutes Zeugnis sind, ein fröhliches Zeugnis, was nicht so bedrückt durch die Welt läuft, sondern fröhlich mit dir lebt, und wir fröhlich auch von dem etwas abgeben dürfen, was du uns schenkst. Amen. Amen.